Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Schön, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen 65 plus, werden wir online für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Sitztanzen, Spielen oder Yoga mitzumachen. Und das alles ist kostenfrei und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir spontan dieses Projekt ins Leben gerufen. Denn es ist uns ein Bedürfnis, Zeitzeugen des letzten Krieges auf europäischem Boden die Möglichkeit zu geben, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich die Kinder, die Zeiten von Krieg oder Flucht erlebt haben und wie dieses Erlebnis oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst hat. Sicher, ein ernstes Thema. Trotzdem bin ich sehr froh darüber, dass ich mich heute mit Brigitte über diese Zeit unterhalten darf. Hallo Brigitte.
Hallo Uschi.
Brigitte, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um dich mit uns zu unterhalten. Vielen Dank. Erzähl doch mal, wo du und wann du geboren bist.
Ich bin im Januar 1940 geboren und ich hatte drei ältere Schwestern, die waren sehr viel älter als ich. Also ich war eigentlich ein Nachkömmling, der nicht unbedingt mehr so geplant war. Und meine Eltern, mein Vater war Pastor und sie lebten in Jugoslawien, in Belgrad, für die deutsche Gemeinde. Denn da gab es ja damals sehr viele Deutsche.
Ah ja.
Und da lebten wir auch in Belgrad.
Also du bist mitten in den Krieg reingeboren. Du bist ein reines Kriegskind.
Ja.
Ne?
Ja.
Was hast du denn da, oder hast du da Erlebnisse, die dich beeinflusst haben, von denen du uns mal was erzählen magst, Brigitte?
Ja, da gibt es ganz viele Erlebnisse. Das ist eigentlich das Einzige immer, was ich aus meiner Kindheit, oder nicht das Einzige, aber eins der wenigen Sachen, die ich erinnere, sind so mit Krieg verbunden. Man hat ja in dem Alter noch keine kontinuierliche Erinnerung. Und insofern sind das eigentlich immer Sachen, die ganz eingreifend waren. Mein Vater hatte mich auf eine Fensterbank gesetzt, draußen auf der Straße. Es war wunderschönes Wetter und wollte mich da fotografieren. Mhm. Und ich saß da oben und fand das ganz toll. Das war eine hochgelegene Fensterbank von der Kirche. Und auf einmal gingen die Sirenen los. Und mein Vater raffte mich von der Fensterbank und lief mit mir in den Keller. Meine Mutter kam von oben mit meinen Schwestern. Und dann saßen wir im Keller und da waren auch noch ein Ehepaar, Poljak. So, und wir saßen da und meine Mutter war ganz starr vor Angst, weil nämlich eine meiner Schwestern war gerade losgegangen, um Milch zu holen. Mhm. Und die war nun mitten in dem Luftangriff auf der Straße in Belgrad. Mhm. Und da hatte meine Mutter furchtbare Angst, verständlicherweise. Und es war aber Frau Poljak da und die gab mir also Zuckerwasser zu trinken, damit ich beruhigt sein sollte. Ich war da aber noch gar nicht so aufgeregt. Ich fand das nur alles irgendwie komisch und spannend. Und ich verstand nicht, warum meine Mutter so depressiv wirkte. Und dass Frau Poljak mir also dieses Zuckerwasser gab, war toll. Und dann auf einmal krachte es ganz fürchterlich und der Raum, in dem wir saßen, war zugenebelt, schwarz, dunkel. Eine Bombe hatte unser Haus getroffen. Und ja, wir saßen da und ich habe das erst nicht verstanden, aber es wirbelt dann so ein Staub auf. Und dann fing das an, dass man nicht mehr atmen konnte, nicht mehr richtig atmen konnte. Und das war schon, da habe ich auch Angst gespürt, weil das natürlich, also sogar schlimme Angst. Und dann kam auf einmal, ging mein Vater und dieser Herr Poljak, die hatten schon Schaufeln dabei und die schaufelten da, wo die Straße ist, hin. Und tatsächlich von draußen riefen welche: Herr Pastor, Herr Poljak, wir sind auch hier, Und dann haben die von außen geschaufelt und meinen Vater und Herr Poljak von innen. Und dann wurde es auch frei. Und ich durfte als Erste, weil ich die Kleinste war, rausklettern und habe dann aber als Erstes da auf der Straße zwei kindliche Leichen gesehen. Das waren Spielfreunde von mir, die lagen da eben. Und das war, das habe ich alles gar nicht verstanden. Das hat mir so einen Schrecken eingesagt, nicht? Ja, das war dieses erste Erlebnis, wie das dann weiterging.
Wie viele Leute wart ihr da in dem Bunker drin, Brigitte? War das nur
das waren nicht so viele. Das waren ja nur meine Eltern.
Ja.
Zwei meiner Schwestern, die dritte war nicht da. Und dieses Ehepaar Poljak.
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Und dann, wie ging das dann weiter? Ist deine Schwester dann gekommen?
Ja, die ist dann gekommen. Dann war meine Mutter wieder erleichtert und gut drauf. Aber dann kam das Nächste, wir mussten nämlich ziemlich bald dann flüchten. Und da sehe ich noch, wie mein Vater uns an den Bahnhof brachte, in den Zug setzte. Mein Vater, die Männer mussten da bleiben. Und wir, meine Mutter mit uns drei Mädchen, saßen im Zug und wir fuhren also nach Deutschland, irgendwo hin, ich weiß auch nicht, was da geplant war. Nee, das heißt, es war erst Österreich geplant. Wir sollten nach Wien. Da gab es irgendjemanden, der uns aufnehmen wollte. Und ja, und dann fuhren wir. Und der Zug hielt immer zu an. Man wusste nicht, warum. Es gab also keine solchen Fahrpläne wie heute. Wir konnten froh sein, dass wir überhaupt einen Zug hatten.
Darf ich mal einmal kurz einbrechen? Welche Zeit haben wir jetzt? Das muss dann ja Kriegsende gewesen sein, oder?
Denn, nein, das war noch nicht ganz es war Kriegsende, aber noch nicht ganz zu Ende. Ne?
Aber du warst, denn du bist ja 40 geboren und du warst...
Ich bin 40 geboren, ja.
Die
ja.
Richtung, also ja. War das so zum Kriegsende hin.
Ja, Kriegsende, ja. Naja, und dann saßen wir da in dem Zug und hatten so ein bisschen Proviant mitgenommen, aber natürlich nicht genug und vor allem hatten wir Durst. Und es gab nichts zu trinken und auf einmal stand unser Zug und meine Schwester sagte, Hanna, oh, guck mal, Mutti, da drüben ist ein Wasserhahn und da gehen wir hin und holen Wasser. Und in dem Moment fuhr ein Zug bei uns vorbei. Und nicht vorbei, sondern der hielt da auch. Und diese Züge, man wusste ja nicht, wo die hinfahren und was die, was da war. Ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Zug war, wer da drin saß. Ob das ein Soldatenzug oder auch ein Flüchtlingszug war, weiß ich alles nicht. Jedenfalls standen zwei Züge nebeneinander. Und der Wasserhahn war nun ganz weit in weite Ferne geraten. Und da sagte meine Schwester Hanna, pass mal auf, Mutti, ich nehme Brigitte. Und wir krabbeln unter dem Zug durch und kommen dann an den Wasserhahn und kommen mit dem Wasser zurück. Ja. Meine Mutter war natürlich furchtbar angstverzerrt und wusste auf der anderen Seite, wusste sie auch nicht, was sie machen sollte. Und dann hat Hanna mich tatsächlich genommen, die war also 8 Jahre älter als ich. Und wir sind unter dem Zug durchgekrabbelt, haben es geschafft und es war aber ganz schön furchterregend, weil der immer ruckte. Also der stand nicht richtig still. Aber er hat uns nichts getan. Wir sind also gut behütet darüber gekommen, haben so viel Wasser geholt, wie wir trinken konnten und haben es wieder zurückgebracht. Mhm. Und ja, und irgendwann ging es dann weiter. Also das sind so Einschnitte, die ich weiß. Aber wie das dann weiterging, wir kamen dann irgendwo in ein Flüchtlingslager und so.
Aber die Angst, die ihr hattet beim Wasserholen alleine, mit der Vorstellung, dass jeden Moment der Zug wieder weiter rollt und ihr da runterkommt, ist auch für deine Mutter ganz furchtbar gewesen.
Ganz furchtbar, und das habe ich auch als Kind auch kapiert. Ja. Denn ich sah ja, das sind ja so riesengroße Räder und ich war ja kleines Kind und ich sah das ja wie eine Riesengewalt.
Ja, ja.
Nicht? Also die mich bedrohte.
Da gehörte schon ganz schön viel Mut zu, das auch mitzumachen. Ja. Und auch Verzweiflung, weil ihr das Wasser brauchtet. Ne? Das ist ja so.
Ja, genau, das war so.
Ja.
Möchtest du noch was hören?
Natürlich, du kannst uns gerne noch was erzählen, ja.
Naja, wir sind aus irgendwelchen Gründen nach Pinneberg gekommen.
Ah ja.
als Flüchtlinge nach Pinneberg. Und da wurden wir einquartiert in ein wunderschönes Einfamilienhaus. Der Ehemann und der Schwiegervater der beiden Frauen, die da wohnten, waren beide Soldaten gewesen, Erster und Zweiter Weltkrieg, beide gefallen. Und diese Frauen waren total überzeugte Kriegsgegnerinnen trotzdem. Die junge Frau hatte drei Kinder und das Jüngste war ein Junge, der hieß Burkhard. Und Burkhard wollte auch wieder Soldat werden. Ne? Naja, der Krieg war ja so gut wie zu Ende. Und die haben sich natürlich überhaupt nicht gefreut, dass sie jetzt erstmal ihre Räume abgeben mussten und dann, und wir wohnten da. Und da habe ich so ein kleines Erlebnis mit der alten Frau Frank gehabt, dass sie lud immer die Kinder ein, auch da waren noch mehr Flüchtlingskinder, wenn sie aus ihrem großen Garten Äpfel geerntet hatte. Und dann schälte sie die Äpfel und machte irgendwas daraus. Aber wir Kinder durften dann die Apfelschalen essen. Mhm. Das war eine ganz große Sache. Und wie ich das erste Mal dahin gerufen wurde und auch mitmachen durfte, da sagte ich war ja ein vorlautes Kind, oh, wie schön, endlich mal wieder Apfelschalen. Daraufhin hat die alte Frau Frank mich zur Seite genommen, hat mir eine Ohrfeige, glaube ich, gegeben oder mindestens so. Und da ist die Tür, endlich mal wieder, was fällt dir ein, du Göre? Oh. Weil nicht? Sie hatte uns ja schon mal Apfelschalen irgendwann gegeben. So.
Bitte. Mhm. Und deine Geschwister, deine Schwestern?
Naja, und ja, die waren ja so viel älter als ich und die haben irgendwie, da war nicht so eine dolle Beziehung. Also die haben ihr Ding gemacht irgendwie. Nicht? Mhm. Und dann sind die Engländer gekommen und haben also Pinneberg besetzt. Und das war für mich also sehr, sehr aufregend. Da standen alle Frauen und Kinder und die ganze Familie, also wer da war, stand an der Straße und guckte. Und die Panzer fuhren durch Pinneberg und durch unsere Straße, wo wir wohnten. Und ich war ja nun ziemlich klein, ich war ja erst 4, ich war noch nicht 5. Und die Panzer fuhren da durch und diese Engländer, die warfen den Kindern Süßigkeiten zu. Ja. Und davon wollte ich ja unbedingt auch was abhaben. Und da fällt meine erste ältere Schwester mir ein. Ich bin zu der gegangen und habe sie gefragt, was heißt denn bloß Bitte und Danke auf Englisch? Mhm. Dann hat sie mir das gesagt, Please and Thank You. Und dann bin ich an dieser Karawane der Trecker, Trecker waren es ja nicht, der Panzer vorbeigelaufen, dass ich möglichst weit vorne war. Und dann habe ich immer gerufen, please, please, please und thank you, thank you, thank you und habe auch was gekriegt.
Das hast du schnell gelernt.
Das war natürlich toll.
Ja.
Ja, ja, die warfen einem das dann zu von oben, vom Panzer runter, ne?
Hast du dann deine Schätze mit deinen Geschwistern geteilt oder hast du sie gegen?
Ja, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe bestimmt erstmal so viel in mich reingestopft, wie ich konnte. Nicht?
Nachvollziehbar. Ja. Du hast jetzt vorhin erzählt, dass deine Mutti mit deinen Geschwistern und dir auf die Flucht gegangen ist. Das ist ja heute genau die gleiche Parallele, die wir in den Nachrichten aus der Ukraine jetzt hören.
Das ist genauso.
Ja, genau. Was löst das so bei dir aus? Wie geht es dir damit?
Ja, also ein großer Wunsch, irgendwie zu helfen und nicht zu wissen, wie. Ich kann natürlich spenden.
Ja.
Klar, auch irgendwo Milch austeilen, aber das eigentlich möchte ich gerne Menschen Unterkunft geben. Ja. Aber wie soll man das machen? Und vor allem denke ich dann auch, wie die Sprachbarrieren uns dann auch voneinander fernhalten. Es wird sehr schwer. Die können ja kein Deutsch und wir können kein Russisch oder wir können uns nicht mit denen verständigen. Also und das habe ich auch erlebt, also wie schwer das ist, obwohl wir die gleiche Sprache sprachen. Aber die Einheimischen und die Flüchtlinge, die konnten sich gegenseitig überhaupt nicht verstehen.
Ja.
Ganz
ja.
wenig.
Ja. Was hast du da für einen Rat, wie man da am besten mit denen umgehen sollte, mit den Menschen, die jetzt flüchten müssen? Denn du kannst dich ja noch mit am besten in deren Situation versetzen.
Ja, es ist ganz schwer. Also ich sag dir mal, wir wohnen hier gegenüber vom ukrainischen Konsulat und das ist alles geschmückt mit Fahnen und Blumen und so weiter. Und jeden Tag kommen da Leute an. Aber die Leute sind so auch mit sich selbst beschäftigt, sie haben ihre Handys, haben sie alle, telefonieren, kennen irgendwelche Bekannten, die beachten uns auch nicht. Und ich weiß ja gar nicht, was soll ich denn zu denen sagen? Ich kann denen nicht sagen, du kannst bei mir wohnen, das kann ich nicht. Und ich kann auch nicht sagen, möchte 10 oder 100 Euro haben. Beleidige ich die nur. Also was soll ich machen? Ich weiß es nicht.
Ja, eine schwierige Situation. Ich glaube mal, so wie dir geht es vielen, Brigitte. Ich kann mir vorstellen, dass es früher im Zweiten Weltkrieg noch eine andere Voraussetzung war. Wie waren denn nachher die Jahre? Ist dein Vater dann nachgekommen? Wie ist das mit deinem Vater dann gelaufen?
Ja, die Männer mussten erstmal alle da bleiben.
Ja.
Auch die, die nicht Soldaten waren. Und er ist dann nachgekommen. Und wir, also ich sag mal, ein Hauptgefühl, was ich so aus meiner Jugend mitgebracht habe, aus meiner Kindheit, und das, darüber bin ich immer von Menschen ausgelacht worden, die nicht Flüchtlinge waren,
ja,
dass man alles verloren hatte.
Ja.
Nicht die jetzt hier in Hamburg ausgebombt sind, die haben ja auch alles vielleicht, ja, verloren. Aber es gibt auch viele, die haben in Hamburg unter dem Krieg sehr gelitten, aber haben ihre Wohnungen behalten können.
Ja, das stimmt.
Und wir haben alles verloren. Wir hatten kein Messer und keine Gabel und kein Kopfkissen und keine Wolldecke. Wir hatten gar nichts, nicht? Und da haben wir aber viele Menschen kennengelernt, die uns auch unterstützt haben. Mhm. Wir durften ganz am Anfang auch bei einer ehemaligen Kollegin meines Vaters in dem leerstehenden Haus wohnen und da alles benutzen. Aber das war so weit weg, dass das dann, also das ging einfach nicht wegen Schule und Berufstätigkeit und so, weil man Autos hatte man natürlich auch nicht. Verkehrsmittel gab es auch nicht, nicht.
Aber trotzdem hattet ihr ja auch das Gefühl der Bodenlosigkeit. Ne? Ihr habt ja keinen festen Boden mehr unter den Füßen gehabt, wo man sagen kann, das ist mein Zuhause, mein buchstäbliches Zuhause, wo man abends hingehen konnte. Das ist ein Gefühl, was wir heute, unsere Generation und auch die nachfolgenden, ja Gott sei Dank gar nicht kennen und auch Gott sei Dank hoffentlich nicht kennenlernen werden. Ja, ja, das ist nachvollziehbar.
Ja, und dazu kommt eben der Besitz. Ich meine jetzt nicht Besitz im Sinne von Reichtum,
ja,
sondern dass ich einen Stuhl, ein Bett, einen Tisch, meine Bettwäsche, eine Bettdecke habe, das ist doch wie eine Selbstverständlichkeit für uns. Das hatten wir alles nicht. Und wenn wir das gesagt haben, dass wir das dann mühsam nachkaufen mussten und so, dann wurden wir ausgelacht, nicht? Weil das ist doch lächerlich, dass man sich eine Bettdecke kaufen muss, nicht? Oder einen Laken.
Ja, ja,
ja.
Also auch für die Eltern, finde ich, waren das Jahre, wie die das alles gemeistert haben, also unglaublich, oder? Das ist doch wirklich so, wie Eltern,
ja,
die Kinder großgezogen haben im Krieg.
Ja.
Chapeau, kann man da nur sagen. Ja,
ja, ja, das ist wirklich wahr.
Ja. Wie hat dich das für dein restliches Leben beeinflusst, Brigitte? Kannst du das
also sagen? Erstens, ich habe angefangen mit dem Koreakrieg, da war ich ja noch ein Kind, eine so wahnsinnige Kriegsangst erlebt, die ich dann immer, wenn irgendwo was war, was zu einem Krieg hätte führen können, habe ich eine ganz furchtbare, beklemmende Angst gehabt, die ich aber auch nicht gerne irgendjemand anders sagen konnte oder wollte. Ich mochte es auch nicht meinen Eltern erzählen oder das habe ich auch nicht getan. Ich habe mich irgendwie versucht zusammenzunehmen, aber das ging schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin ganz froh und dankbar, dass ich diese Kriegsangst also in den letzten 2, 3 Jahren verloren habe. Wie das kommt, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt mir, wenn vor 10 Jahren das gewesen wäre, was jetzt ist, dann wäre ich nicht mehr zurechnungsfähig gewesen. Aber ich kann das ruhig aushalten.
Also das
hören,
ist
was da los, den sehr gut machen, und ja, warum das ist, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist so. Nimm es als Geschenk,
ja.
Diese Angst.
Ja, es ist ein Geschenk. Ja. Es ist ein Geschenk. Ja.
Liebe Brigitte, ich bedanke mich erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dir mir über diese Erlebnisse zu unterhalten. Und
schön, Uschi.
Einfach mal so.
War ja auch schön. Für mich auch schön.
Ja, das hoffe ich, dass das euch auch gut tut, darüber zu reden und einfach das mal zu dokumentieren. Dann möchte ich an dieser Stelle das Gespräch beenden, sage Danke und vielleicht ein andermal
wieder. Danke, Uschi. Ja, tschüss.